Wir hatten uns vorgenommen, an diesen 4 Tagen, an denen wir zusammen sein dürfen, uns über 4 Schwerpunkte oder 4 Schwerpunktthemen des 1. Petrusbriefes zu unterhalten. Und die haben wir alle unter ein Thema gestellt, unter ein Gesamtthema gestellt, was sich ganz einfach ergibt aus der Thematik dieses Briefes, aus dem Anliegen des Heiligen Geistes, der durch Petrus an die Fremdlinge, wie es im Anfang des Briefes heißt, von der Zerstreuung schreibt, an Judenchristen und an solche aus den Nationen. Diese Geschwister standen unter Druck, Leid und Verfolgung, und da mussten sie Trost haben. Gleichzeitig mussten sie aber auch ein gutes und deutliches Wort für ihr Leben haben, mit dem man leben kann. Das ist neben der Besinnung, was unser 4. Thema sein wird, auf die Zeit, in der man lebt und auf die Kürze der Gnadenzeit, die noch ansteht, natürlich auch die Thematik, die sich daraus ergibt, dass man sich besinnt, wer man als Christ ist, also das Selbstverständnis des Christen. Gestern Abend sprachen wir über die vielen Dankgründe, die wir haben, 7 Dankgründe, die sich in den ersten Versen des 1. Kapitels vor uns gestellt haben. Heute Abend sprechen wir über das Thema Leben als Priester. Das ist nämlich die Antwort, die wir bekommen, wenn wir fragen, wer sind wir denn eigentlich nach unserem Selbstverständnis als Christen? Dazu lesen wir aus dem 2. Kapitel einige Verse. Ich lese des Zusammenhangs wegen von Vers 1 an. Kapitel 2, 1. Petrus 2 von Vers 1 an. Da heißt es zunächst ermahnt: Leget nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und wie neugeborene Kleinkinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Ist das Wort Gottes. Auf dass ihr durch dieselbe wachset zur Errettung, wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Und nun kommen die Verse, auf die es mir heute Abend ankommt. Zu welchem kommend? Zu wem? Dem Herrn natürlich. Das ist der Bezug, der direkt vorher genannt wird. Zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar, seid auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich, durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, ist die Kostbarkeit. Den Ungehorsamen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit er die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Wer in der Bibel mitgelesen hat, hat hier sofort gemerkt, hier sind eine Fülle von Zitaten wiedergegeben. Zitate aus dem Alten Testament. Und es fängt vor allen Dingen im Vers 6 an. Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen Auserwählten. Dann geht das durch die ganzen Verse durch, zumindest bis einschließlich Vers 8. Dann im Vers 10 auch nochmal Zitate. Und daraus wird uns dann ganz schnell deutlich, dass wir in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, 2 Schwerpunkte haben. Themaschwerpunkte haben. Und das ist gleichzeitig die Antwort, oder es sind die Antworten auf unsere Frage, wer sind wir denn als Christen? Nach unserem Selbstverständnis. Wir sind als Christen, antwortet die Bibel, uns hier ein geistliches Haus. Und zum Zweiten, wir sind ein heiliges und königliches Priestertum. Das sind die zwei Antworten. Und die müssen wir der Reihe nach untersuchen. Zu einem geistlichen Haus gehört ein heiliges Priestertum. Und ein heiliges Priestertum kann nur tätig werden im Rahmen eines geistlichen Hauses. Nun ist das ein etwas eigenartiger Begriff und deswegen sollten wir das einmal wirklich genauer untersuchen. Ein geistliches Haus, das ist nicht irgendetwas, was wir jetzt hier um uns herum haben, dieses Gebäude hier. Wir sind dankbar und froh für die schönen Gebäude, die wir haben und die Räume, die wir haben, aber die tun eigentlich in Bezug auf das Wohlgefallen Gottes, Verbindung mit unserem Zusammenkommen, überhaupt nichts. Wir könnten genauso gut in einer Wirtschaft zusammenkommen oder in irgendeinem Clubhaus eines Sportvereins. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das geistliche Haus, was hier gemeint ist, ist nichts Materielles. Ist nicht irgendetwas, was man so greifen kann. Das ist nicht mit den Materialien gebaut, aus denen wir Kirchen und Gemeindehäuser heute bauen. Das geistliche Haus wird aus lebendigen Steinen gebaut, sagt uns die Bibel hier. Ihr selbst, Vers 5, werdet oder seid als lebendige Steine aufgebaut und das Ergebnis dieser Baumaßnahme ist ein geistliches Haus. Was ist denn ein geistliches Haus? Das ist ein Haus, wo Gott zu Hause sein wird. Im Epheserbrief Kapitel 2 beschreibt uns die Bibel solch ein geistliches Haus. Wir lesen ganz einfach die Verse mal. Das geht am schnellsten dann. Da heißt es im Kapitel 2, etwa zum Schluss, von Vers 19 an, also seid ihr denn nicht mehr, das sind die Fremden, die wiedergeborenen Menschen, nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, Bürgerrecht im Himmel ist hier angesprochen, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut, hier ist also wieder von einem Bau die Rede, auf die Grundlage der Apostel und Propheten, bitte denkt nicht, dass die Apostel und Propheten selbst in ihrer Person die Grundlage dieses Hauses sind, ihre Botschaft ist die Grundlage dieses Hauses, die sie gebracht haben. Die Botschaft war nämlich die Botschaft von Christus. Also aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem, in dem Herrn Jesus jetzt als Eckstein, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Ist von Haus die Rede, von Behausung und von Tempel. Alles drei Bilder für ein und dieselbe Sache, für die Gemeinde Jesu. Ein geistliches Haus bedeutet erstens ein Haus, in dem der Geist Gottes herrscht. Und das ist nur eine sehr wichtige Sache. Der Geist Gottes hat den Willen Gottes offenbart. Du brauchst nur in die Bibel zu schauen, dann weißt du ganz genau, was der Hausbesitzer, Hauseigentümer, der auch Hausbesitzer sein will, Gott, für sein Haus an Prinzipien, an Ordnungen, auch an Vorrechten, natürlich auch an Pflichten, festgelegt hat. Das kann jeder Hausbesitzer tun. Und so hat das Gott auch getan. Und in diesem Haus, wir sagen nochmal, das ist die Gemeinde, da gilt also bestimmend für das Verhalten untereinander und vor allen Dingen für das Verhalten Gott gegenüber und auch das Verhalten dieser Gemeinde der Welt gegenüber nur Gottes Wille. Wie macht Gott denn deutlich? Natürlich auf der Basis seines Wortes. Aber es muss jemand da sein, der das erklärt. Und das ist der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist zeigt ganz deutlich aus seinem Wort, was der Wille Gottes ist. Und außerdem setzt er das immer wieder mahnend in unsere Zeit um. Er zeigt uns, sagt uns, was er meint, wie er es versteht, was wir tun sollen, wie wir uns verhalten sollen, was wir nicht tun sollen und so weiter. Also es ist eine ganz, ganz gute Sache, den Geist Gottes regierend im Haus zu haben. Das macht das Haus zu einem geistlichen Haus. Natürlich wird hier zunächst der Gegensatz herausgearbeitet zu dem irdischen Tempel, der aus kostbaren Materialien damals gebaut war. Aber im Wesentlichen ist damit gemeint, es ist ein geistliches Haus, was nicht vergleichbar ist mit dem Tempel. Nur der Begriff, der Name, die Anwendbarkeit des Namens, die sind übertragbar. Es ist Gottes Haus, in dem er zu Hause ist. Wo will Gott denn zu Hause sein? Zunächst sagt der Herr Jesus ganz einfach, wenn jemand glaubend mir gehorcht, dem Evangelium gehorcht, dann werden der Vater und ich kommen und in ihm, in seinem Herzen, Wohnung machen. Also eine ganz einfache Frage, wo wohnt Gott, zu beantworten mit der Antwort, in deinem Herzen, wenn du Gott gehorchst, wenn du Gott glaubst, wenn du dem glaubst, der Gott gezeigt hat. Wer ist das? Der Herr Jesus. Wenn du den Herrn Jesus als persönlichen Heiland für deine Schuld und Sünde angenommen hast, dann wohnt Gott in deinem Herzen. Der Vater und der Sohn. Aber darüber hinaus bilden ja diese Einzelnen, die geglaubt haben, die Gemeinde. Und sie zusammen bilden als lebendige Steine dieses geistliche Haus. Und das ist die zweite Sache, die ich gerne beleuchten möchte. Das geistliche Haus beherrscht, beseelt, belebt durch den Heiligen Geist. Aber jetzt kommt die Sache des Baumaterials. Und da wird ein Begriff gebraucht, der leuchtet uns, wenn wir mal näher drüber nachdenken, gar nicht zuerst so richtig ein. Da heißt es, zu welchem kommend, und ich sagte eben ergänzend, das ist natürlich der Herr, im Vorsatz, Vers 3, zum Schluss hieß es, wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Und nun kommt die Bezugnahme im Vers 4, zu dem kommt ihr oder seid ihr gekommen, zu diesem Herrn. Und dann wird dieser Herr beschrieben als der, der er ist, in diesem Vers 4, als zu einem lebendigen Stein. Das ist doch eine, ich hätte beinahe gesagt, tolle Aussage. Der Herr Jesus ist ein lebendiger Stein. Und die, die mit ihm in Verbindung stehen, bekommen von ihm das Leben und sind deswegen auch lebendige Steine. Wenn ihr was vom Bauen versteht, ist dieser Begriff hier fast paradox. Ein Stein ist nicht lebendig. Ein Stein gehört nicht zu einer wachsenden Masse. Alles Leben wächst. Das ist ein lebendiger Stein. Steine, mit denen wir mauern, die dürfen sich nicht wehren. Die müssen in irgendeiner Weise geformt sein. Fertig, aus, erledigt. Und dann sollten sie sich nicht mehr rühren. Stellt euch mal vor, dieses Haus wäre aus lebendigen Steinen, so wie wir das so normalerweise verstehen, gebaut worden. Mein lieber Mann, dann hätten wir aber heute Abend so den Eindruck, hier wäre dauernd ein Erdbeben, denn die Steine würden ja wackeln, die würden sich bewegen und damit der ganze Bau sich bewegen. Lebendiger Stein heißt also nicht, in diesem Bild, was hier gebraucht ist, dass die Steine, die Glieder der Gemeinde Jesu werden hier mit Steinen verglichen, dass diese Glieder sich bewegen in der Bauformation, in die Gott sie eingebaut hat, sondern dass sie Leben haben. Leben aus Gott. Wenn du kein Leben aus Gott hast, bist du kein Glied der Gemeinde Jesu. Da kannst du noch so viel Erklärungen unterschrieben haben, zum Eintritt in irgendeine Form von Gemeinde oder Kirche. Es geht ganz einfach darum, ob du Leben aus Gott hast. Leben aus Gott hast du dann, wenn du dem Herrn Jesus als Heiland geglaubt hast, vertraust und dich ihm ausgeliefert hast. Dann hast du Leben aus Gott. Und dieses Leben hast du durch den Heiligen Geist. Dieses Leben aus Gott ist etwas, was man nicht kaufen kann. Das bekommt man nur dadurch, dass man zu dem lebendigen Stein kommt. Ich versuche hier wörtlich zu wiederholen, was da steht. Zu welchem kommend, oder, sagen wir es in unserer Sprache, wenn ihr zu ihm kommt und euch ihm ausliefert, der ein lebendiger Stein ist, der Leben hat, das Leben sogar ist, er hat gesagt, ich bin das Leben, dann seid ihr auch lebendige Steine und Gott kann euch brauchen, um sein Haus zu bauen. Es liegt es an dir. Es liegt an mir, es liegt an uns, ob wir uns als lebendige Steine zum Bau seines Hauses verwenden lassen. Wenn ja, ist das eine ganz hohe Würdigung. Dann bildest du tatsächlich diese Behausung Gottes im Geist. Ich greife zurück auf das, was wir eben vorher schon mal gesagt haben. Nun müssen wir einfach zunächst mal mit dem Gedanken des Steins hier weiter operieren. Da wird ja viel drüber gesagt. Dieser eine Stein, zu dem wir hinkommen sollten, da wird drüber gesagt im Vers 4 zum Schluss, er ist von Menschen verworfen worden, aber bei Gott auserwählt kostbar. Und dann geht es weiter über diesen Stein im Vers 6. Es ist in der Schrift enthalten. Wir würden heute sagen, es heißt im Neuen Testament, siehe ich, Gott ist also der, der was tut, lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Hier ist also eine Aussage über den Herrn Jesus gemacht, im Neuen Testament durch den Propheten bereits vorausschauend. Da spricht Gott über ihn und sagt, ich tue etwas. Ich lege einen Stein. Hier ist natürlich ein Grundstein gemeint. Das, was wir so groß bejubeln bei öffentlichen Gebäuden, wenn die gebaut werden, dann nimmt man einen Stein und irgendjemand, der einen besonders ehrenvollen Posten in der Gemeinde oder in der Stadt dann hat, der darf da so symbolisch zwei, dreimal draufklopfen, dann hat er einen Grundstein gelegt. Mit seinem Namen wird dann dieses ganze Bauprojekt oft verbunden. So, Gott hat das gemacht. Und wenn ich das in aller Ehrfurcht und Respekt einmal so sagen darf, Gott hat ihn gelegt und hat da drauf geklopft. Das ist er. Das ist mein Grundstein. Es gibt für den Bau, den ich will, überhaupt keinen Grundstein und Eckstein, der besser, wichtiger, kostbarer ist als dieser. Wer war das? Die Menschen haben viele Steine gelegt, Grundsteine gelegt. Bis in unsere Zeit hinein geschieht das. Wir sagten es eben schon. Aber auch für religiöse Bauten, die ich jetzt nicht eben als Gebäude sehen möchte, sondern als Konstruktionen sogenannter geistlicher Natur, Religionsgründer zum Beispiel, haben Grundsteine gelegt. Und dann, dagegen stellt sich Gott. Sieh mal, ich selbst, der lebendige Gott, ich lege einen Grundstein. Ich lege einen Stein. Und nur auf diesen Stein bauend wird ein Tempel gebaut, der ewig ist. Alle Tempel haben hier zeitliche Bedeutung nur gehabt. Ewig ist keiner gewesen und wird auch keiner sein. Selbst der Tempel, der gebaut werden wird, wie die Bibel sagt, wird auch nur eine Zeit lang gültig sein. Bitte, wir lesen in der Offenbarung Kapitel 21. Da kann der Seher Johannes durch Gottes Gnade in die Zukunft schauen und sieht das Endstadium der Stadt Gottes. Und dann heißt es in Kapitel 21, Vers 22, und ich sah in ihr, das heißt in der Stadt, keinen Tempel, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm, das ist der Herr Jesus. Also Gott selbst legt den Eckstein und auf den Eckstein selbst aufbauend in der Zeit entsteht ein geistliches Haus und bis in die Ewigkeit hinein ist Gott das geistliche Haus, in dem alle leben und das Lamm. Aber nun heißt es hier im Vers 6, da gucken wir uns mal an, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein. Hier ist jedes Wort von höchster Bedeutung. Was ist das Gegenstück zu Zion? Gott hat schon einmal auf der Erde einen Eckstein gelegt, einen Grund gelegt für das Verhältnis eines Volkes mit ihm selbst. Und das geschah am Berg Sinai. Da legte Gott mit dem Gesetz den Grund für das Verhältnis seines irdischen Volkes Israel mit ihm selbst. Und diesem Sinai gegenüber und diesem irdischen Volk Israel gegenübergestellt wird nun hier Zion. Sinai hat seine Entsprechung in Zion. Das Gegenüber, nicht die Entsprechung, pardon. Das Gegenüber ist Zion, der Gnadenberg. Das Reich der Gnade wird dem Reich des Gesetzes gegenübergestellt. Der alte Bund dem neuen Bund gegenübergestellt, oder besser, der neue Bund dem alten Bund gegenübergestellt. Deswegen steht hier, ich lege in Zion einen Grundstein. Man kann auch übersetzen, einen Eckstein, und das ist die zweite Aussage. Was tut ein Eckstein? So machte man das früher, so tut man es teilweise heute auch noch. Es ist ein großer, behauener Stein. Dieser Stein bestimmt die drei Dimensionen, die jeder Bau hat. Die Richtungsverläufe in der Breite, in der Länge und in der Höhe. Er zeigt genau, ob der Bau direkt von vornherein zum schiefen Turm von Pisa wird, also schief läuft, oder senkrecht nach oben geht. Man sieht genau, das ist der Eckstein, der geht in die Richtung, und er zeigt mit der anderen Kante in diese Richtung. Das heißt, der Eckstein ist als Grundstein, grundlegend gelegter Stein von höchster Bedeutung. Man kann aus dem Eckstein in etwa jedenfalls bereits die Maße und Verläufe des Baus erkennen. Und das ist der Herr Jesus. Gott setzt also Maße fest mit der Person seines Sohnes, mit dem Heiland. Und in ihm bringt er alles zusammen. Die Verläufe des Alten Testamentes und den kommenden Verlauf des Neuen Testamentes von der damaligen Zeit ausgesprochen. Wir könnten auch im Sinne der paulinischen Theologie sagen, er bringt Juden und Nationen zusammen und zeigt den Menschen, wie sein Haus nach seinen Gedanken, seiner ewigen Planung aussieht. Dann sagt er über den Stein noch mehr. Das ist ein Auserwählter. Das ist ein auserwählter Stein. Da hat sich Gott also riesige Mühe mitgemacht. Die Menschen, heißt es, haben diesen Stein verworfen. Wer hat ihn verworfen? Nun, die Obrigkeit damals in Israel. Sie hat damals gesagt, den wollen wir nicht haben. Der soll nicht über uns herrschen als König. So hatten sie es mit Gott im Alten Testament zu Zeiten von Samuel schon gemacht. Der soll nicht herrschen. Und als der Herr Jesus kam, hat er ja schließlich zu seiner Legitimation große Wunder getan. Man hätte froh sein können, solch einen Herrn zu haben. Er hat das Brotwunder gemacht. Und dieses Brotwunder hatte sie sogar überzeugt. Aber sie wollten eben einen haben, der nur Brot schaffte. Der nur Wohltaten herbeischaffte, ohne Forderungen zu stellen. Ohne vor allen Dingen Buße zu fordern vor Gott. Und als er das dann auch daneben stellte, und nicht seine große, von ihnen erwartete Rolle spielte als der Befreier von der römischen Herrschaft, da sagte man, nein, so einen nicht. Der ist uns viel zu demütig. Der ist uns viel zu gering. Der ist viel zu klein. Der hat keine Pracht, keine menschliche Pracht. Und da verwirft man ihn. Das Beispiel ist ein Bild. Die hohen Priester und Schriftgelehrten wurden damals als Bauleute von Gott dargestellt. Sie bauten ja auch ein Haus aus Israel. Angeblich sollte Gott da wohnen. Aber schon im Alten Testament hatte Gott gesagt, aus dem Tempel, da ziehe ich mich zurück. Und wenn ihr in den Propheten nachlässt, da heißt es, und die Herrlichkeit Gottes wich von dem Tempel. Sie verschwand, sie zog ab. Da wollte Gott nicht mehr drin wohnen, in einem Gebäude, was leer war von ihm. Wo man ihn suchte, nur ihn suchte und nichts Menschliches daneben, da wollte er wohnen. Und nun kommt da ein Mensch, der gleichzeitig vollkommener Gott ist. Und der sucht nur Gott, nur das Wohlgefallen Gottes zu befriedigen. Der will nur ihn verherrlichen. Da sagt Gott, mit dem lege ich meinen Grund für ein neues, überlegenes Haus, das Haus Gottes, das geistliche Haus. Ihr könnt den ruhig verwerfen, aber ich wähle ihn aus. Und das hat er getan. Es gibt keinen anderen Grund, auf dem gebaut werden kann. Und es gibt kein anderes Heil neben der Person des Herrn Jesus. Dieser Grund ist auserwählt und kostbar. Das ist ein Begriff, den wir heute gar nicht mehr so gut kennen. Noch viel weniger kennen den Begriff köstlich. Wir sagen höchstens mal, wenn wir irgendwie so ein bisschen Etipetete-Sprache anwenden und haben irgendwas Leckeres gegessen, dann sagen wir, köstlich schmeckt das. Also mein lieber Mann, das hast du aber vom Großvater geerbt, dieses Wort. Kostbar. Da ist ein Wert drin. Eine Wertangabe, der höchste Wert, den man sich vorstellen kann. Und den hat er in Gottes Augen. Der geht für Gott über jedes Maß hinaus. Dieser Heiland Jesus Christus. Und nun geht es weiter. Jetzt kommt im Vers 8 noch einmal eine Wertung. Wieder von Seiten der Menschen. Er ist ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Die sich, das sind die anderen, da sie nicht gehorsam sind, wir könnten auch sagen Glauben, das Glauben ist nämlich ein Akt des Gehorsams. Das haben wir übrigens heute vergessen, lass mich das mal eben einschieben. Die Apostelgeschichte braucht diese beiden Begriffe, Glauben und Gehorchen, als Synonymbegriffe geradezu, austauschbar. Gott steht nie da, seit der Herr Jesus gestorben ist und sagt, bitte, 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 bekehrt euch doch. Nein, nein. Er sagt, ich informiere euch über den Weg des Heils. Und nun gibt es für euch nur eine einzige Möglichkeit, diesem Angebot, was ich euch, Gnadenangebot, was ich euch in Jesus Christus mache, zu gehorchen. Und das nennt die Bibel Glauben. Der Ausdruck Gehorchen fällt in der Apostelgeschichte mehrfach und man kann ihn ersetzen durch den Begriff Glauben. So ist das heute auch noch. Gott informiert dich, mich, hat es getan, vielleicht viele Male, vielleicht heute, durch dieses Wort oder auf irgendeine andere Weise. Und dann ist die Frage, ob du bereit bist, das zu akzeptieren. Nicht nur intellektuell, nicht nur gedanklich, zu sagen, ja, ja, stimmt schon, ist die Wahrheit, sondern jawohl, dem liefere ich mich aus. Das ist Gehorchen. Stein des Anstoßes. Für diejenigen, die sagen, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Oder die sagen, nein, dann lass mich mit der Entscheidung bis morgen warten. Oder die sagen, ich bin noch so jung, das kann ich noch tun, bis dass ich alt und grau geworden bin. Das sind die Leute, die hier alle angesprochen sind. Die sich an dem Wort stoßen. Und das wusste Gott schon, stellt euch das mal vor, bevor diese Menschen überhaupt geboren wurden. Und weil er wusste, dass sie seinen Heiland ablehnen würden, deswegen sagte er von ihnen, die möchte ich nicht, wozu sie auch gesetzt worden sind. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Wort. Unser menschlicher Geist kommt letztlich nicht ganz dahinter, was hier gemeint ist, mit dem Begriff der Vorherbestimmung oder Setzung. Für uns gilt heute für jeden das biblische Angebot des Herrn Jesus, kommt alle her zu mir und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Das ist das einladende Wort. Wenn du durch die Tür dieses Angebotes gegangen bist, geglaubt hast, ihm gehorcht hast und schaust zurück, dann liest du plötzlich eine ganz andere Überschrift. Da steht dann, auserwählt vor Grundlegung der Welt, vorherbestimmt zum Heil, berufen in die Nachfolge des Herrn Jesus. Das ist eine Sache, die kann man nicht, man kann nicht sagen, jetzt will ich das und das und das und das mit allen Konsequenzen übersehen und vorher wissen. Nein, du musst blanko bereit sein zu gehorchen und dann zeigt Gott erst, was los ist. So, und das ist natürlich dann im Vers 7 beschrieben für diejenigen, die geglaubt haben. Euch nun, die ihr glaubt, ist die Kostbarkeit. Gehört die Kostbarkeit. Gehört der Herr Jesus als der höchste Wert. Jetzt will ich mal zu den Brüdern und Schwestern sprechen, die hier unter uns sind. Ist er für euch kostbar, der Herr Jesus? Ist er für euch wertvoll? Welchen Wert hat er für euch? Das ist die große Frage. Du kannst sagen, er ist unter anderem mir viel wert. Dann kannst du nicht hier mit dem Petrus übereinstimmen. Die Kostbarkeit? Die Kostbarkeit ist eine unvergleichliche Wertangabe. Diese Kostbarkeit, die hier angegeben wird, die übersteigt jede andere Wertangabe. Neben ihm gilt dann nichts, was gleich wertvoll, was gleich kostbar wäre. Was bedeutet dir der Herr Jesus? Das ist ganz leicht messbar, weißt du? Du kannst das nämlich daran messen, wie viel du dich mit ihm beschäftigst. Dann kannst du sehen, und andere können das auch sehen, was er dir wert ist. Du kennst sicher irgendjemand, der Briefmarken sammelt. Vielleicht tust du das auch. Oder Münzen oder irgendwas. Nimm dem mal eine relativ wertvolle Briefmarke, so von 20 Mark. Versuch die mal wegzunehmen, die so einen Wert vielleicht im Michel-Katalog von 20 Mark hat. Ist in Wirklichkeit, wenn du sie verkaufen willst, vielleicht 4 Mark wert. Muss mal sehen, wie der reagiert. Er sagt, das ist für mich wertvoll. Ohne die Briefmarke ist die ganze Sammlung nichts mehr wert. Wisst ihr? Aber das Wichtigste ist, was ich hier mit diesem Beispiel, das ich genannt habe, demonstrieren möchte, dass dieser Sammler sich denn ständig in seiner Freizeit sowieso, aber jede Minute stiehlt er sich für seine Briefmarkensammlung oder für die andere Sammlung und guckt sich die an, als wäre das, was weiß ich, ja, es ist eben die Kostbarkeit. Nun ist der Herr Jesus keine Briefmarke. Der ist viel mehr. Der ist einzigartig und unvergleichlich. Und die Bibel spricht von ihm. Also frag dich doch, wie viel Zeit verwende ich da drauf? Verwendest du da drauf, mit dem Herrn Jesus zu leben, dich zu beschäftigen, in der Bibel zu lesen? Wie viel Zeit gibst du diesem kostbaren Herrn? Einfache Sache. Welchen Wert hat er für mich? Das muss ich mich fragen. So, jetzt kehren wir zurück zu diesem Begriff des geistlichen Hauses, des Priestertums. Das geistliche Haus, das haben wir beschrieben, das ist die Gemeinde Jesu. Und wir haben erklärt, wie man da hineinkommt, wie man mit aufgebaut wird und wie in diesem Haus durch den Heiligen Geist Gott zu Hause ist. Wir haben das sicher oft gehört, wenn die Brüder es gebetet haben, Herr Jesus, du bist in unserer Mitte. Das heißt, Gott ist in unserer Mitte. Das heißt, wo ist er denn? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Wenn du so sprichst, sprichst du genauso dumm wie die russischen Astronauten damals. Sie hätten da, sind sie bis zum Mond oder ein bisschen weiter geflogen, haben gerade vorne einmal die Atmosphäre angekratzt und dann haben sie gesagt, ich habe Gott nicht gesehen, ergo gibt's den nicht. Das ist ja lächerlich, nicht? Natürlich kannst du nicht. Und wenn du bis in die letzten Sternbilder, die überhaupt denkbar sind, hineinflögst und Milliarden Lichtjahre dafür brauchtest, Gott sehen, so wie ich jetzt hier den Walter sehe. Nein. Gott ist Geist, sagt die Bibel. Und doch offenbarte er sich eine Zeit lang, 33 Jahre lang, in einer Person, im Herrn Jesus. Und damit zeigte er, wer er war, wer er ist für die Menschen. Und er ließ es niederschreiben, damit wir es sehen können. Das geistliche Haus, dessen Mitte der Herr Jesus ist, Gott ist. Ich habe immer etwas, wie soll ich sagen, ein gewisses Unbehagen, wenn wir sagen, wir sind hier zusammen heute, Herr, wir sind mehr als zwei oder drei, und deshalb bist du in unserer Mitte. Wie kommen wir zu der Aussage? Weil der Herr Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Gut, das ist eine Verheißung. Und die stimmt, die ist absolut gültig und da gibt es überhaupt keinen Einwand. Von daher kommen wir zu der Aussage. Aber wir haben eins oft dabei nicht bedacht, was es nämlich heißt, versammelt zu sein in seinem Namen. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, geistlich, suchend dahin zu kommen und nur ihn zu suchen. Wenn man dahin kommt und einen bekannten oder weniger bekannten Bruder sucht, dann gilt ja die Verheißung zunächst überhaupt nicht. Wenn man irgendwie eine Art von Geselligkeit da nur erwartet, ist Gott nicht in der Mitte. Gott ist nur da und er ist nur da zu finden in der Person seines Sohnes, aufgrund dieser Verheißung seines Sohnes, wenn wir alle konzentriert auf den Herrn Jesus ausgerichtet sind. Da gilt uns diese Verheißung. Und das meinen die Brüder, wenn die so beten. Deswegen liegt es an uns, wie wir zu den Zusammenkünften der Gläubigen kommen. Wie wir in eine Gebetsgemeinschaft hineingehen, darauf ist das Wort ja zuerst bezogen und nicht auf die Verkündigung oder sonst irgendetwas. Es geht um unsere Herzenseinstellung dabei, dem Herrn Jesus gegenüber. Und das ist das Wichtige. Wenn wir das nochmal lernen könnten, das wäre was Gewaltiges. So, in einem solchen Haus, jetzt fahren wir hier fort, da muss natürlich ein besonderes Priestertum sein. Und das wird uns beschrieben im Vers 5 als heiliges Priestertum und im Vers 9 als königliches Priestertum. Es muss ja schon ein Unterschied sein, sonst hätte man das nicht unterschieden. Wir müssen also zunächst uns einmal Gedanken darüber machen, was denn eigentlich ein Priestertum ist oder was ein Priester überhaupt ist. Ist ja für unsere Zeit nicht ohne weiteres zu verstehen, was die Bibel unter Priestertum meint oder unter Priestern meint. Also ich denke, wenn wir rausgehen würden auf die Straße und die Leute fragen, sag mal, was ist ein Priester, dann sagen die, das ist ein Mann. Der hat eine schwarze Kutte oder eine schwarze Zutane an, vielleicht so ein weißes Bäffchen hier oben noch. Und das ist einer, der im Dienst Gottes tätig ist. Ist das im Sinne der Bibel ein Priester? Das kann so sein. Das muss nicht so sein. Das muss durchaus nicht so sein. Die Welt versteht das so darunter. Die Bibel versteht unter Priestern etwas ganz anders. Schauen wir mal zunächst in die biblische Entwicklung des Begriffs Priester hinein. Dieser Begriff Priester ist vom Inhalt her nämlich sehr unterschiedlich in der Bibel benutzt. Bevor also die ersten Priester in Israel eingesetzt wurden, da wir kommen gleich drauf zurück, der hohe Priester ist vielleicht uns am besten bekannt, das ist der Aaron gewesen, da existierten natürlich auch schon priesterliche Dienste und Priester gab es damals. Schließlich hat die Menschheitsgeschichte mit dem Bedürfnis, einen Priester zu haben, schon mit Adam angefangen. Wo waren denn die Priester damals? Noch nie drüber nachgedacht. Das ist wichtig. Ich glaube, wir können verschiedene Etappen in der Heilsgeschichte einsehen. Als die Priester eingesetzt wurden bei Aaron, da war es also ungefähr 1.500 vor Christus, also rund 3.500 vor 3.500 Jahren. Wenn die Menschheitsgeschichte nach der biblischen Rechnung aber 6.000 Jahre ungefähr ist, also heute die 2 und 4.000 vor Christus, dann sind ja immerhin doch noch 2.500 Jahre zu füllen mit dem Begriff Priester. Wo ist denn priesterlicher Dienst vorher gewesen? Ich denke, wenn wir die Bibel untersuchen, dann werden wir es sehr schnell herausfinden. Ich glaube, von Adam angefangen bis etwa zu Noah, also bis zur großen Flut oder der Sündflut, war jeder Mensch für sich priesterlich verantwortlich. Jeder tat priesterlichen Dienst vor Gott und für Gott, für sich selbst. Wir merken das zum Beispiel bildhaft bei Abel. Abel bringt ein Opfer, Dankopfer, für sich. Vor Gott. Kein versucht es auch und es misslingt ihm, weil er nicht Gott sucht, sondern sich selbst sucht. Jeder ist individuell für das Opfer, was er Gott schuldet, verantwortlich und bringt es dar. Bis Noah. Von Noah an gibt es eine nächste Etappe und die zieht sich ja über eine unendlich lange Zeit. Ich denke bis zu den Patriarchen, Abraham, Isaac und Jakob. Hier ist jeder Mann, der Hausvater, für seine Familie als Priester verantwortlich. Deswegen opfert Noah, als er aus der Arche heraustritt, für seine Familie und für sich priesterlich ein Brandopfer auf dem Brandopferaltar. Es gibt nur eine einzige Ausnahme und die brauchen wir später. Das ist einer der bedeutendsten Hinweise in Bezug auf den Begriff Priester im Alten Testament. Das ist dieser Priester und König von Salem, Melchisedek. Kriegen wir gleich. Nun geht Gott hin nach den Patriarchen, die kommen ja nach Ägypten in die Gefangenschaft. Und dann holt er sich ein ganzes Volk aus der Knechtschaft Ägyptens heraus, sein Volk Israel. Und dann sagt er ihm, und das kannst du nachlesen, ganz im Anfang der Berufungsgeschichte, 2. Mose 19, ihr sollt mir, ihr, wer ist ihr? Das ganze Volk soll für mich ein Priestertum sein. Ein Königtum von Priestern, genauer gesagt. Wann? Wenn sie ihm gehorchen. Es ist geknüpft an die Voraussetzung oder Bedingung des Gehorsams Gott gegenüber. Dann seid ihr für mich ein königliches Priestertum oder ein Königtum von Priestern. Nun, wir wissen, dass sie sehr schnell versagt haben, eben nicht gehorcht haben. Dann geht Gott in die vierte Etappe und die vierte Etappe zeigt es ganz deutlich, was er will. Er will ein Priestertum haben hier auf der Erde. Und dann nimmt er aus dem ganzen Volk einen Stamm heraus, den Stamm Levi. Er sagt, der gehört mir, Priesterdienst soll er tun für mich. Und wiederum aus dem Stamm ein Haus, eine Familie, das Haus Aaron. Aaron mit seinen Söhnen. Und die sollen nun tatsächlich diesen priesterlichen Dienst für ihn tun. Und das geschieht dann im Bringen der Opfer. Und Aaron wird eingesetzt als der hohe Priester, der oberste Priester, der große Priester, der Priester, wie auch gesagt wird im Alten Testament. Und sie brachten das Opfer. Und sie bringen es über 1500 Jahre. Der letzte dieser Priester in dieser Heilszeit ist Kaiaphas. Und dann wird er abgelöst. Und damit hört dieser priesterliche Dienst grundsätzlich auf. Dann tritt an dessen Stelle der neue, große, hohe Priester. Und das ist Christus. Der nimmt nämlich, weil er ja Opfer und Priester in einer Person ist, er opfert sich selbst Gott für die Welt und zur Verherrlichung Gottes. Er nimmt, bildlich gesprochen, der Hebräerbrief tut das, nimmt sein Blut als hoher Priester, geht durch die Himmel und erscheint vor dem Thron Gottes und bringt das Blut da. Und dann sagt Gott, begrüßt ihn als den großen hohen Priester und sagt zu ihm, nur setz dich zu meiner Rechten, dein Werk ist getan, vollendet, nichts braucht mehr hinzugefügt zu werden, du bist Priester in Ewigkeit. Und jetzt kommt dieser Begriff wieder, nach der Ordnung, nach der Gesetzmäßigkeit, die ein Melchisedek tausende von Jahren vorher begründet hat. Lass uns erst auf uns dann hinterher zu sprechen kommen. Und nun sind die Glaubenden, die dem Herrn Jesus gehorcht haben, glaubend gehorcht haben, auch zum priesterlichen Dienst berufen. Weil er der Hohepriester ist, sind sie nun Priester. Und das ist angesprochen hier. Ihr seid ein geistliches Haus, behandelten wir eben, und in diesem geistlichen Haus sind tätig heilige Priester oder ein heiliges Priestertum. Und deren Sinnstellung liegt darin, darzubringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich, durch Jesus Christus. Was ist denn ein geistliches Schlachtopfer? Wir müssen immer versuchen, wenn wir eine schwierige Bibelstelle haben, diese nicht mit unserem Verstand zu erklären, sondern wir müssen einfach nach einer Bibelstelle suchen. Nach Bibelaussagen, biblischen Aussagen suchen, also Bibel mit Bibel erklären. Das ist die legitimste Art. Und da haben wir eine Stelle im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, dass ihr durch die Erbarmungen Gottes, heißt es genau gesagt weiter, dass ihr eure eigenen Leiber darstellt als ein heiliges, Gott wohlgefälliges, lebendiges Opfer. Das ist für Gott da. Wohlgeruch für Gott da. Den eigenen Leib darstellen heißt, alles das, was ich bin, ist nicht nur mein Körper. In meinem Leib wohnt mein Geist, wohnen meine Triebe, wohnt alles, was ich habe und bin, was ich denke und plane und will. Und das soll ich auf den Altar Gottes legen, als Priester. Merkt ihr, das ist ein geistliches Schlachtopfer. Der Hebräerbrief ergänzt das zum Beispiel mit der Danksagung und dem Wohltun. Das sind geistliche Schlachtopfer. Aber das Schwierigste ist für uns nicht dieses Danken. Das geht uns sehr schnell und leicht oft über die Lippen. Und das Wohltun, das kann man mit irgendwas an materiellen Gütern zum Beispiel machen. Das ist manchen, fällt das besonders schwer, anderen weniger schwer. Ist also auch nicht von der letzten Prüfungsinstanz. Das Wichtigste und Schwierigste für uns ist ganz einfach, mich selbst ihm zu opfern. Gib dich ihm selbst als Opfer dar. Das ist das Entscheidende. Bist du dazu bereit? Wisst ihr, das sind geistliche Schlachtopfer, die durch den Heiligen Geist bewirkt sind und im Heiligen Geist ihm geweiht wurden. Wir können damit nicht unsere Gerechtigkeit erkaufen. Wir bringen sie auf einer anderen Opfergrundlage. Meine geistlichen Opfer kann ich Gott bringen und er kann sie nur annehmen auf der Grundlage des Blutopfers Jesu Christi. Er legt das Opfer und ich lege mich selbst als Opfer drauf. Das sind die geistlichen Schlachtopfer. Dazu sind wir aufgerufen. Gott darzubringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Wir sehen also, was wir heute zu tun haben und was wir sind. Ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Das mit dem heiligen Priestertum, das ist auch so eine Sache. Wir sprechen schon mal sehr schnell, oder ich will es, ja doch, kann man hier mit reinnehmen jetzt. Das heilige Priestertum, wir sprechen schon mal sehr schnell davon, wir wären Priester Gottes. Aber hier steht nicht nur, sie sollen Priester Gottes sein oder sie sind Priester Gottes, sondern hier steht, sie sollen heilige Priester Gottes sein. Aaron und seine Söhne waren auch Priester. Und das Haus Aaron als solches waren ja sehr viele Priester da. Und wenn du nachliest, dann wirst du immer wieder feststellen, dass sie sich selbst heiligen mussten, ehe sie den heiligen Dienst taten. Selbst der Hohepriester, wenn er am großen Versöhnungstag einmal in das Allerheiligste vor Gott direkt trat, musste erst für seine eigene Sünde opfern und dann erst für die Sünde des Volkes. Das ist das Entscheidende und die entscheidende Frage an uns. Ja, Herr, ich bin ein Priester und möchte es für dich sein und vor dir sein. Aber bin ich auch heilig vor ihm? Wie sieht mein Leben aus? Wisst ihr, das Heilige, das kann man mir nicht ansehen. Das Heiligsein vor Gott ist grundlegend passiert, diese Heiligung, dadurch, dass der Herr Jesus für mich sein Blut gab und ich dieses Blut für mich als stellvertretend vergossen in Anspruch nahm. Aber dann muss ich in der Heiligung leben. Der Petrus spricht davon in Kapitel 3, Vers 15. Da heißt es, heiligt Christus als den Herrn in euren Herzen. Das heißt, in meinem ganzen Leben über alles das, was ich tue und denke und so weiter, sollst du Herr sein. Du sollst das sagen, das Bestimmen haben. Hat er das bei dir? Bei mir hat er es oft nicht. Aber dann können wir wirklich die Sache korrigieren. Wir können damit zum Herrn Jesus gehen, können sagen, Herr Jesus, ich habe da wieder eine dicke Panne gebaut. Aber du hast gesagt, dass ich damit zu dir kommen darf. Ich bekenne das als Schuld vor dir. Du bist auch dafür gestorben. Hab Dank dafür. Dann ist neue Heiligung zustande gekommen. Dann bist du auch zu einem heiligen Dienst bereit. Wir gehen zu der zweiten Sache über, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Hier wird also das Ihr aber, durch das Wörtchen aber, wird ein Kontrapunkt gesetzt. Vorher sind die Leute, die sich stoßen an dieser Absolutheit Christi und der Forderung Gottes, nur durch ihn oder gar nicht, bist du geheiligt und gereinigt, bist du Priester. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Das müssen wir uns ein bisschen genauer ansehen. Ich will nicht hier allgemein über Auserwählung sprechen, das wäre ein sehr schönes Thema mal, aber abendfüllend für sich allein. Ich glaube, hier braucht der Heilige Geist ein interessantes Bild. Und zwar das Bild, was wir vielleicht heute so kennen aus dem sportlichen Wettkämpfen. Da haben wir sogenannte Riegen. Und vorne an steht entweder beim Turnen ein Vorturner oder derjenige, der den Ton angibt, damit die Riege, diese ganze Schlange von Menschen, die dahinter steht und das nachmachen muss, was er vorturnt oder macht, den Sieg gewinnt. So stehen wir alle als Menschen im Bild der Riege dargestellt, in einer Formation, hinter einem, der vor uns hergeht. Wisst ihr, wer das ist? Adam. Er war der erste Mensch. Adam heißt übersetzt Mensch. Der erste, der Adam, ganz weit da vorne. Was weiß ich, vor 6000 Jahren steht da einer. Und wir alle, wir stehen irgendwann, je nach unserem Alter, menschlichen Alter, so dahinter. Viele sind schon verblichen vor uns, wir leben noch, wir stehen dahinter. Das Bild einer Riege. Und daneben stellt Gott nun mit dem Begriff Auserwählung eine andere Form von Riege. Und das sind die Auserwählten. Da ging Gott durch die Reihen dieser Leute, die alle hinter dem Adam standen. Und da guckte er, und Gott weiß alles im Voraus, wie werden sie, wie wirst du, ich, wie werden sie auf meinen Ruf zum Glauben an den Herrn Jesus zu kommen, irgendwann reagieren? Und dann wusste er genau, der macht das und die macht es und der macht es nicht und die macht es. Und so ging er durch die Reihen und sagte, der und der und der. Die holte er aus der Adamsriege heraus und stellte sie hinter einen anderen. Und das ist Christus. Der zweite Mensch. Adam der erste Mensch, Christus der zweite Mensch. Wir sind also zwei Riegen. Die eine, die dem Christus folgen, das sind die Auserwählten. Die hat Gott herausgewählt. Und das sind all die Wiedergeborenen, aus Gott geborenen. Er bildete sie sozusagen aus dem Christus heraus. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Gehörst du zu diesem auserwählten Geschlecht? Ganz leicht ablesbar. Dass hier keiner mit der dummen Bemerkung kommt, das kann man nicht wissen. Natürlich kann man das wissen. Frage ist doch ganz einfach. Weißt du, dass du den Herrn Jesus als Heiland angenommen hast? Dann stehst du dahinter. Wenn nicht, stehst du sicherlich nicht dahinter. Ein auserwähltes Geschlecht. Und nun kommt hier etwas ganz Interessantes daneben. Ein königliches Priestertum. Hier steht nicht, wie oben, ein heiliges Priestertum. Warum das denn nicht? Wir werden also zwei Arten von Priestern vor uns gestellt. Einmal ein heiliges Priestertum und dann ein königliches Priestertum. Ich denke, hier werden mit diesen beiden unterschiedlichen Attributen, die dem Begriff Priester zugeordnet sind, auch ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche geschildert. Und deswegen diese Unterscheidung. Ein heiliges Priestertum bedeutet, heilig bedeutet ja normalerweise abgesondert, ganz einfach abgesondert, für Gott abgesondert. Bedeutet also heilig in dem Sinne zunächst, ganz für Gott da sein. Wenn es um das Schlachtopfer geht, im geistlichen Haus zu erbringen, Vers 5, dann wird uns ganz deutlich gemacht, euer ganzes Leben als Priester gehört Gott, 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 niemand als Gott. Und ihr habt die einzige Aufgabe, ihn anzubeten, 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 bis in die Unendlichkeit hinein. Geistliche Schlachtopfer bringen in Anbetung und all dem, was wir vorhin gesagt haben. Verherrlichung Gottes. durch unser Leben und durch unser Tun. Ein königliches Priestertum, das macht noch etwas ganz anderes. Was macht das denn? Das wird uns deutlich, wenn wir das königliche Priestertum, was uns in der Bibel geschildert wird, mit dem anderen Priestertum, dem heiligen Priestertum, einmal vergleichen. Wir haben zwei große Priester, die Bibel uns im Alten Testament schildert. Das eine ist Aaron, und er war der heilige Priester. Und daneben steht ein anderer Priester, das ist diese geheimnisvolle Gestalt des Melchisedeks. Die Bibel erklärt es uns im Hebräerbrief, Kapitel 7, sehr deutlich, dass dieser Mann König von Salem und König der Gerechtigkeit war. Und Priester Gottes des Höchsten. Und den Mann, den greift Gott heraus und sagt, nach der Ordnung, nach den Grundsätzen, wie sie von ihm in der Bibel uns angegeben werden, bist du, mein Christus, der hohe Priester in Ewigkeit. Was sind das denn für Grundsätze? Interessanterweise werden von diesem Melchisedek uns überhaupt keine Lebensdaten angegeben. Weder die Geburt wird uns angegeben, wie alt er war oder wie alt er geworden ist, noch sein Todesdatum. Es wird uns nicht über seine Verwandtschaft geschildert. Es wird uns kein Lebensbild gezeichnet in den einzelnen Verläufen. Nichts wird uns angegeben. Und seht, das ist das Entscheidende, was dann auch vorbildhaft für den Herrn Jesus gilt. Von ihm kennen wir die Geburtsdaten, aber hier geht es um das ewige Leben. Nicht das, was du bekommst, sondern was er lebt. Und dieser Mann war gleichzeitig König von Salem, König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Und das ist das Bild des Herrn, unseres Herrn. Deswegen, wenn der Herr Jesus hier auf der Erde war, dann hätte er nach den Regeln, die im Judentum galten, überhaupt kein Priester werden können. Denn er stammte nicht aus dem Haus Aarons, auch nicht aus dem Haus Levi, sondern aus dem Haus Juda. Aber was er werden konnte, das war, weil er aus dem Haus Juda stammte, König. Und nun sagt Gott zu ihm, ich schwöre dir, du bist für alle Zeit, Hebräerbrief, Kapitel 7, du bist für alle Zeit Priester, nach der Ordnung dieses Königpriesters, Melchisedek. Und damit setzt Gott ihn über Aaron. Er ist größer als Aaron. Und weil wir mit ihm in Verbindung stehen, deswegen haben wir dieses königliche Priestertum mit all den Aufgaben. Worin bestand das königliche Priestertum? Es wird uns beschrieben bei der Begegnung Melchisedeks mit Abraham. Melchisedek ging ihm entgegen, dem erschöpften Abraham, der von der Schlacht zurückkam, und übergab ihm das, was ihn stärkte. Brot und Wein. Es ist nicht ein Zeichen vom Abendmahl, bitte das nicht zu verwechseln. Er stärkt ihn ganz einfach. Er erfrischt ihn ganz einfach. Und er segnet ihn dadurch. Und Abraham gibt ihm den Zehnten. Er kennt an, dass dieser als Vorbild des Christus für ihn letztlich die überragende Gestalt, die hohe, große Figur ist. Dadurch erkennt er auch die Ordnung Gottes an. Solch ein königliches Priestertum, was natürlich auch mit dem Begriff Würde etwas anzufangen weiß, Verantwortungsbewusstsein etwas anzufangen weiß und Vertrautheit mit den Gedanken Gottes etwas anzufangen weiß, dazu dürfen wir gehören. Außerdem sollen wir sein eine heilige Nation. Diese heilige Nation, das ist eine Nation, ein Gebilde von Menschen, was geheiligt ist und zum heiligen Dienst bestimmt ist. So wie Israel das damals war, im Anfang, aber nur sehr kurze Zeit, sollen wir da sein. Aus all den Völkern rausgeholt. Und bestimmt, dazu bestimmt, diesen vermittelnden Dienst zwischen den Völkern und Gott zu tun. Das war die ursprüngliche Aufgabe für Israel. So sollen wir es sein. Deswegen spricht dieses königliche Priestertum von unserer Aufgabe und Verantwortung der Welt gegenüber. Und das wird uns hier gleich dann noch ganz deutlich geschildert. Die letzte Bezeichnung ist ein Volk zum Besitztum. Das heißt, das ist ein Volk, was Gott besitzen will. Wir wissen alle, die juristische Unterscheidung zu finden zwischen Besitz und Eigentum. Ich kann durchaus Eigentümer dieses Podiums sein, aber wenn ein anderer da drauf steht, dann besitze ich es nicht. Wenn ich jetzt hier bin, dann besitze ich es, aber ich bin nicht der Eigentümer. Der Eigentümer ist dadurch gekennzeichnet, dass er juristisch den Anspruch an dieses Stück, an diese Sache, an diesen Wert hat. Gott ist unser oder ist der Eigentümer. Wir gehören Gott als Eigentum. Aber Gott will noch viel mehr. Er will nicht nur de jure uns als Eigentum besitzen, sondern er will, dass wir ihm auch praktisch gehören. Das heißt besitzen. Mit dem, was ich besitze, kann ich machen, was ich will. Lass mich bitte an der Stelle ganz einfach die Frage stellen. Christen wissen das. Aber die Frage ist, was machst du damit? Wer besitzt dich? Du bist das Eigentum Gottes. Aber wer besitzt dich? Ist die Frage, die bleibt. Und dann heißt es, das seid ihr alles, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk, Lo-Ami heißt das, das ist das alte alttestamentliche Wort, das war nicht das Volk Gottes ursprünglich. Wir waren kein Volk, was aus einer Nation gebildet war, wir sind aus vielen zusammengesetzt, jetzt aber ein Volk Gottes sein. Die er nicht Barmherzigkeit empfangen hatte. Israel hatte damals ursprünglich nur Barmherzigkeit empfangen. Jetzt aber Barmherzigkeit empfangen hat. Also, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das sind alles große Vokabeln. Und wir sagen das ganz gern. Und die Frage ist, ob wir das auch wirklich verstehen. Das heißt, hier liegt unsere ursprüngliche Aufgabe. Und die ist hier beschrieben. Wir sollen als heiliges Priestertum, und das ist Aufgabe Nummer 1 des Volkes Gottes und jedes Einzelnen, zuerst einmal für Gott da sein. Es wird sehr schnell gesagt, wir sollen ein Zeugnis für den Herrn sein. Nein, das ist nicht die erste Aufgabe. Die Bibel sieht die Aufgaben ganz anders. Sie sagt, du bist für Gott da. Gott will an dir was haben. Er will dich genießen. Er will Anbetung von dir haben. Johannes Evangelium Kapitel 4 bestätigt das ausdrücklich. Aber daneben tritt dann die andere Aufgabe. Und das ist, ihr sollt für mich ein Zeugnis sein, wer ich bin, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Was heißt das denn, die Tugenden dessen verkündigt? Ganz einfach. Du sollst sagen, aus deiner persönlichen Kenntnis Gottes, wer Gott ist. Und dann lasst uns bitte nicht auf diesen billigen Trick hereinfallen, einfach nur zu sagen, Gott ist ein Gott der Liebe, der sucht dich. Das ist nur die eine Seite Gottes. Es gibt eine andere Seite, die ist gleichgewichtig daneben gestellt, von Gott her. Und die heißt, Gott ist auch Licht. Gott ist heilig. Und vor diesem heiligen Gott kann kein Mensch bestehen, es sei denn, er hätte sich zuvor in Jesus Christus geborgen. Das wünsche ich euch allen.